Ich knüpfe an die Überlegungen, die ich vor 14 Tagen vorgetragen habe. Erinnere kurz daran, was geschehen ist. Wir haben gesprochen von Freges Kritik der Wahrheit als Übereinstimmung. Die Rede war davon, dass man Wahrheit von sehr unterschiedlichen Gegebenheiten, Vorfindlichkeiten aussagt, von Vorstellungen, von Sätzen, von Bildern. Und die sprachanalytische Aufgabe von Frege besteht darin, haben wir gesagt, sich klar zu machen, wie wir auf eine regulierte Art und Weise den Gebrauch des Prädikats Wahrheit in unserer Sprache in den Griff bekommen. Das sollte nicht über das Konzept der Übereinstimmung laufen. Da greife ich jetzt nicht mehr darauf zurück, was die Argumente sind, sondern der Schluss, den Frege angeboten hat, gezogen hat, war der folgende. Er hat gesagt, die Wahrheit ist etwas, was wir im Zusammenhang mit Sätzen diskutieren müssen. Und Sätze haben unter diesem Aspekt einen semiotischen Bereich, der sie umgibt. Die Semiotik, die Semantik, Semiotik ist der allgemeinere Begriff für jede Lehre, jede systematisch, methodisch gesteuerte Lehre vom Zeichen, vom Funktionieren von Zeichen. Semantik ist eingeschränkt auf sprachliche Zeichen. In der Regel verwendet man das so. Also Semiotik hat auch etwas zu tun mit, kann man über Musik, kann man über bildnerische Darstellungen Überlegungen anstellen, während Semantik sich mit Sprache beschäftigt, insofern sie Mitteilungsfunktionen hat. Sprache ist als Sprache, könnte man sagen, in unserem Verständnis, also im Normalverständnis, von vornherein etwas Semantisches. Man hat natürlich ein Sprachsubstrat, das sind Zeichenketten, das sind akustische Events, ohne die Sprache nicht möglich wäre. Eine wichtige Erkenntnislinie von der konkreten Poesie bis in die Sprachwissenschaft besteht darin, dass man nicht ohne die Materialität von einer Zeichengrundlage von etwas, was sinnlich zugänglich als Zeichensystem, Schriftsystem, Aufzeichnungsformen vorhanden ist, von einer Zeichenfunktion der Sprache reden kann. Die ganze Frage der Medientheorie hängt damit zusammen. Man kommt nämlich drauf, dass die Beschaffenheit des Zeichenmediums, sei es ein in Stein gehauenes Inschriftenmodell, sei es ein Papyrus, sei es ein Druckwerk, sei es ein elektronisches Dokument, also dass diese Art von Materialität der Zeichenvorgabe Auswirkungen hat auf das, was über die auf diese Art und Weise materiell implementierte Zeichensystem-Ebene transportiert werden kann. Das nur als eine kleine Nebenbemerkung, aber in der Regel ist das sozusagen für unsere Zwecke, dieses Zeichenhafte ist integriert in einem Sprachverständnis, das als Sprachverständnis schon eine Semantik hat. Erinnern Sie sich, Sie werden diese Woche in der einen oder anderen Art etwas gelesen haben von der Nobelpreisrede von der Elfriede Jelinek, die über Sprache zu sozusagen etwas zu sagen hat, die handelt über Sprache und die etwas über die Sprache als Gefängnis, Gefängniswärterin, Sprache als Hund und solche Dinge handelt. Das können Sie an dieser Stelle sozusagen ein bisschen reinblenden. Ich sollte es vielleicht auch mit einem Link dokumentieren. Aus philosophischer Sicht könnte man an der Stelle, an der wir jetzt sind, das einfügen, dass man sagt, insofern man Sprache als von vornherein mitteilungsbezogenes Zeichensystem betrachtet, insofern ist Sprache immer eine vorgeformte, eine vorfindliche Gelegenheit, sagen wir mal so, eine Gelegenheit, etwas mitzuteilen und als diese Gelegenheit etwas mitzuteilen, aber auch ein Ausschlussmechanismus. Ich kann Ihnen nur etwas mitteilen, wenn ich Ihnen nicht alles auf einmal sage. Es sei denn, wir sind im Drogenrausch oder in der Erleuchtung oder sowas ähnliches. Für solche Vorgänge legt sich irgendwie nahe, ist es gesagt worden, die Erleuchtung besteht darin, dass man alles auf einmal sieht und nicht darüber sprechen muss, dass man entweder du hast es oder du hast es nicht und wenn du es hast, dann hast du es als Ganzes. Das ist aber nicht der normale Verfahrensverlauf im Zusammenhang mit Sprache. Sprache als Mitteilung, das heißt Zeichen gestalten, die schon betrachtet werden auf ihre Informationsarbeit, die geleistet wird, solche Zeichen gestalten, sind Aktionen, sind sozusagen nur zu betrachten innerhalb von Aktionen, die in dem Bereich des Mitteilbaren etwas aussondern, etwas herausdefinieren und indem sie es herausdefinieren, eine inhaltliche Mitteilung möglich machen und aufgrund dieser Ermöglichung von Mitteilung auch anderes verbergen. Um es heideggeranisch zu sagen, anderes verbieten, um es nach Elfriede Jelinek zu sagen. Es ist also wichtig zu sehen, dass diese beiden Momente zusammenlaufen. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Frege, das war der Ansatzpunkt von dem, was ich jetzt gesagt habe. Frege betrachtet also Sätze als Mitteilungsinstrumente und insofern also hat er einen Zugang zum Wahrheitsproblem, von dem er sagen möchte, von dem er sagt, dass diese Art von Mitteilung nicht laufen muss über Abbildung. Über diese Sachen werden wir noch weiter sprechen, wenn wir zu Wittgenstein kommen. Ich weise nur eben erinnernd darauf hin, dass das einer der Punkte war, an denen Frege die klassische Wahrheitslehre in Frage gestellt hat. Und einer der Punkte, das könnte man jetzt auch dazu sagen, wo die ganze moderne Semantik, die operiert mit Bedeutungen von Worten und Sinn von Worten, abgekoppelt wird, auf eine methodisch zentrale Art und Weise abgekoppelt wird von der Erkenntnistheorie. Das sollte man an dieser Stelle in Erinnerung behalten. Die Übereinstimmungslehre der Wahrheit, in der es so eine Echo-Funktion, eine Erinnerungsfunktion davon gibt, dass wir in einem traditionell philosophisch-metaphysischen Rahmenaufbau die Konfiguration haben, menschlicher Intellekt, menschliche Erkenntnis befindet sich in der Welt und ist in dieser Welt dafür verantwortlich, eine Wiedergabe, eine Spiegelung, eine Form von Repräsentation der Welt selber zu haben. Das geht zurück ganz tief in die Geschichte der europäischen Philosophie. Die Seele, die menschliche Seele ist ein Instrument, das also dann später als Bewusstsein weiter ausgetüftelt worden ist und die ein Inneres hat, eine Dimension der Erkenntnis hat. In diesem Inneren gibt es Konfigurationen, diese Konfigurationen nennen sich Gedanken, nennen sich Vorstellungen, nennen sich Ideen, und diese Ideen sind eine Form von Wiedergabe von etwas, was außen ist. Das ist ein ursprünglich mal zentral erkenntnistheoretisches Motiv, und dieses erkenntnistheoretische Motiv ist in der Wahrheit als Übereinstimmung quasi noch logisch, metaphysisch ausgeprägt. Die Wahrheit wäre dann der sozusagen die Lehre davon, dass diese beiden Dimensionen, das Innen und Außen, zusammenstimmen. Die Kritik, die Frege daran anbringt, erinnern sich auch noch, dann höre ich schon auf mit dieser Reminiszenz, hat damit zu tun, dass er sagt, wenn wir von Vorstellungen und von Bildern und von Sätzen in gleicher Weise sagen, sie sind wahr, dann ist offensichtlich da irgendwas ein bisschen verrutscht. Er sagt, da sieht man schon, dass sich das Wort sonderbar entwickelt hat, weil Vorstellungen kann man nicht greifen, Sätze dafür kann man greifen, aber sobald man sie greifen kann, sind sie nicht das, was uns interessiert. Es ist ja nicht der Kreidestrich wahr, sondern es ist der Satz wahr, der durch den Kreidestrich dort aufgezeichnet wird. Und von daher versucht Frege das ad absurdum zu führen, was der normale Wahrheitsbegriff an der Stelle ist. Und zu guter Letzt, das war der Punkt der Erinnerung, kommt er dazu, dass er sagt, Sätze sind, sofern sie wahrheitsrelevant sind, eben auf ihre semantische Bedeutung zu überprüfen. Lassen wir es mal da dabei. Das, was ich Ihnen heute sagen möchte, ist eine zweite Intervention von Frege, und diese Intervention bezieht sich nicht auf die klassische, sozusagen auf Reminiszenzen und Kritiken der klassischen Erkenntnislehre, sondern bezieht sich auf eine Intervention von Frege, mit der er, das kann man wohl sagen, die Diskussion um den Wahrheitsbegriff und um die Logik revolutioniert hat, ohne zu wissen, was er tut. Kleine Nebenbemerkung, es gibt die Art von Philosophie, und da ist Hegel ein Beispiel und Heidegger ein Beispiel und vielleicht auch Descartes oder Kant ein Beispiel, wo sich Philosophen hinstellen und sagen, das ist gewesen. Ich sage, also um es mal sehr pathetisch und im Advent zu sagen, siehe, ich mache alles neu. Ich habe eine Form von Philosophie, in der stürze ich alles um, was bisher gewesen ist. Also ein Heidegger ist ein typisches Beispiel dafür, dass er sagt, wir müssen rückgängig machen einen Prozess, der seit 2000 Jahren läuft und mit dem griechischen Einsturz des Wahrheitsverständnisses begonnen hat. Diese Art von Überwindung längst anhaltender Traditionen und die Selbststilisierung der Philosophie als eine epochemachende Neugestaltung des Gedenkens überhaupt, ist das, was ich sozusagen im Hinterkopf habe, worauf ich anspiele, wenn ich sage, Frege hat hier eine Revolution gestartet, von der er nicht gewusst hat, was er tut. Frege hat in keiner Weise solche Perspektiven im Auge gehabt, sondern Frege als Mathematiker, der für eine logische Fundierung der Mathematik eingetreten ist, hat einen technischen Vorschlag gemacht, der aus der Mathematik kommt und der in die Logik ausgeweitet werden konnte und der dann nicht in der Logik alleine sozusagen Stopp gemacht hat, sondern in einer gewissen Weise, in einem gewissen Feld der Philosophie, die gesamte Philosophie neu aufgerollt hat. Dass das geschehen ist, hängt zum Teil mit dem eben genannten zusammen, dass nämlich mit der sozusagen Frege-Kritik am Übereinstimmungsmodell der Wahrheit etwas getroffen worden ist, was in der Philosophie schon virulent gewesen ist. Es hängt an mehreren Faktoren, auf die jetzt die zum Teil sicherlich etwas zu tun haben mit außerphilosophischen Einflüssen, dass bestimmte Art von Philosophiepraktiken nicht mehr so konsensfähig gewesen sind, dass man gesucht hat nach einer Form, philosophische Fragen zu diskutieren, die nicht im Bann der klassischen Erkenntnistheorie gewesen sind. In jedem Fall ist das, was ich Ihnen heute sagen möchte, also diese Art von Revolution. Vorher noch ganz kurz leiste ich mir, um Sie auch noch sozusagen darauf ein wenig hinzuweisen, was in dieser Vorlesung zu kurz kommt, nämlich dass die zweite Schiene, also in diesem Semester kommt es ganz sicherlich zu kurz, die zweite Schiene des Wahrheitsbegriffes, die etwas mit der mehr traditionellen Philosophie zu tun hat, mit Hegel, Husserl, Heidegger und diesen Dingen. Da möchte ich nochmal kurz Bezug nehmen auf etwas, was wir gestern im Hegel-Seminar besprochen haben. Da gab es nämlich eine sehr schöne Zeile, eine Zeile, in der Søren Hoffmann, der eine Propädeutik zu Hegel schreibt, das Folgende über Wahrheit sagt. Er sagt, wenn wir von etwas sagen, das ist wahr, dann sagen wir auch, so ist es. Und das ist an der Stelle, finde ich, deswegen interessant, weil in dem Fall eine Hegel-Interpretation, im Rahmen der Hegel-Interpretation jemand den sprachanalytischen Ansatz aufgreift und sagt, wenden wir uns doch einmal unserem Sprachgebrauch zu, was möglicherweise eine sehr riskante Geschichte ist, aber was natürlich auch das ist, was der Frege macht und sagt, und in diesem Sprachgebrauch beobachtet er jetzt dieses kleine Feature, das so aussieht, dass man sagt, dass man austauschen kann, so ist es. Man kann also kolloquial kann man sagen, das ist wahr, kann man sagen, so ist es. Und das kann man jetzt philosophisch ausbauen, das ist der Zweck vom Hoffmann, indem man es in einem hegelianischeren Sprachduktus so formuliert, dass man sagt, wenn wir von Wahrheit sprechen, dann ist unser Thema eigentlich die Übereinkunft von Wahrheit und Sein. Weil so ist es, enthält in diesem Ist, dass die Seinsperspektive, die Ausrichtung auf das Sein, und wenn wir sagen, wahr, dass etwas wahr ist, ist koinzidiert mit dem, dass es so ist, kann man Hegel darstellen als jemanden, der versucht, genau diese Korrespondenz auszubuchstabieren, auszuartikulieren. Und das, wenn man im Auge behält, dass Wahrheit, dass das Sein auf der Seite der Gegenständlichkeit, der Welt, der Umstände ist und Wahrheit auf der Seite des Auffassens dieser Umstände, dann handelt es sich in der Koinzidenz von Wahrheit und Sein um die Frage, wie können wir Umstände so auffassen, dass wir sicher sind, dass in unserer Auffassung das wieder sich findet, was aufgefasst wird, was ist, dass diese Art von Einheit besteht. Dazu will ich will ich quasi jetzt eine sprachanalytische Anmerkung machen, die auch ein bisschen darauf aus ist, sozusagen darauf ausgerichtet ist, Ihnen eine kleine Brücke zu geben zwischen den beiden unterschiedlichen Auffassungen. Und das ist das Folgende. Was tun wir denn eigentlich, wenn wir so eine Aussage wie das ist wahr korrespondiert betrachten mit so ist es? Ich würde es stichwortartig so beschreiben, dass man sagt, es handelt sich um eine Gleichsetzung von einer Aussage mit einer Aussage über eine Aussage. Wenn wir sagen, so ist es, dann ist das ein Akzent, eine Betonung von einer Behauptung, einer Aussage. Also der Kasten ist 5x50, hat sozusagen die Dimensionen 5x50 oder sowas ähnliches. Der Kasten ist, was einfach ist, der Kasten ist grau. Dieses So ist es besteht quasi darin, dass man einen Akzent, ein Rufzeichen auf dieses Ist gibt, dass man die Behauptung als eine Behauptung ohne Umstände in den Raum stellen kann, würde ich mal sagen. Dass eine Behauptung ohne noch als Behauptung extra behandelt, betrachtet, kritisiert oder sonst etwas werden zu müssen, aufgestellt werden kann und als Behauptung funktioniert. Der Kasten ist braun. Ist sozusagen ein Sprachakt, der nicht danach fragt, zunächst einmal, der als ein solcher Sprachakt nicht danach fragt, wie man ihn jetzt als Sprachakt betrachtet, sondern der als Sprachakt so funktioniert, dass er etwas mitteilt. Also auf dem Level, auf der Ebene, auf der dieser Sprachakt uns geboten wird, uns entgegenkommt, teilt er uns etwas mit, nämlich, dass dieser Kasten braun ist. Der zweite Sprachakt, um den es geht, nämlich es ist wahr, dass der Kasten braun ist, wenn wir das uns ansehen, dann hat es ein bisschen eine andere Funktion. Das ist nicht das umstandslose Funktionieren der Behauptung, die uns da entgegengesetzt wird, sondern das ist ein Funktionieren der Behauptung, das darüber vermittelt wird, dass man jetzt nicht auf das Ist einen Akzent setzt, sondern dass man den ganzen Behauptungssatz nimmt und von diesem Behauptungssatz etwas aussagt, nämlich das ist wahr, was du da sagst. Die eine Richtung ist die zu sagen, es wird gesagt und es funktioniert als Gesagtes. Die zweite Richtung ist, es ist etwas Gesagtes und von dem Gesagten wird gesagt, okay, du kannst dich drauf verlassen. Es ist sozusagen eine extra Erlaubnis, es ist ein zweiter Akt, es ist eine Bestätigung nicht des Ist, sondern nicht des Ist, nicht dieser Nachdrücklichkeit des Ist, sondern es ist eine Sprachform, die zunächst mal den Satz als einen Satz ins Auge fasst und nicht mit dem Satz was tut, sondern den Satz ins Auge fasst und von diesem ins Auge gefassten Satz nun sagt, okay, nimm ihn und verwende ihn, es ist okay. Was ich Ihnen jetzt hier in einer nicht technischen Art und Weise exemplifiziert habe, ist ein bisschen technischer formuliert,
der Unterschied zwischen Objektsprache und Metasprache, so wie wir ihn beim Task dann finden werden. Wobei wichtig ist zu sehen, dass auf der ersten Ebene, nämlich auf der Ebene der funktionierenden Behauptung, die Beschreibung, wenn man nur auf dieser Ebene bleibt, die Beschreibung Objektsprache nicht ganz passt oder überhaupt nicht passt eigentlich, weil wir von einer Objektsprache nur reden können in einem Kombopack. Also Objektsprache, von Objektsprache zu reden, gibt's nur im Rahmen von NIM2, sagen wir mal so, ne, das gibt es nur in einer Package von Objektsprache und Metasprache. Ohne eine Metasprache ist eine Objektsprache keine Objektsprache. Das heißt, das ist mir deswegen wichtig, weil man, um zu verstehen, wie diese Analyse, die ich Ihnen vorlege, jetzt hier funktioniert, mit einbeziehen muss, dass die funktionierenden Behauptungen, funktionierende Behauptungssätze, so wie ich es jetzt suggeriert habe, auf unterschiedliche Art und Weisen beschrieben werden können. Sie machen sich an vielen Stellen, wenn Sie funktionierende Behauptungssätze verwenden, keine Gedanken über Metasprache und Objektsprache, sondern Sie verwenden Sätze zu bestimmten Zwecken und eben auch zu Kommunikationsaufgaben, um die zu erfüllen. Aber für den Zweck, um den es jetzt hier geht, nämlich die Korrespondenz von es ist so, es ist wahr und es ist so, für diese Analyse brauche ich den Kombipack, brauche ich den Unterschied zwischen Behauptungssätze, die funktionieren, und dem zweiten Zugriff. Der zweite Zugriff besteht darin, dass ich nicht nur die funktionierenden Behauptungssätze in ihrem Funktionieren betrachte, sondern auch die Behauptungssätze herausgenommen aus ihrem Funktionieren. Wenn ich sage, es ist wahr, dass der Kasten schwarz oder braun oder sonst was ist, dann nehme ich quasi die Behauptung, der Kasten ist braun, zunächst mal aus dem Verwendungszusammenhang heraus, aus der Zirkulation heraus. Indem ich ihn herausnehme aus dieser Verwendung, habe ich einen mehr oder weniger schwebenden, nicht? Ich habe einen schwebenden Sprachausdruck. Ich habe einen Sprachausdruck, der als Sprachausdruck etwas mitteilen möchte, sonst wäre er kein Sprachausdruck, der aber, weil er nicht einfach eingesetzt wird, in dem normalen Zusammenhang, ich könnte mich ja streiten drüber, nicht? Ich meine, ich könnte sagen, der Beamer funktioniert oder der Beamer funktioniert nicht, und dann können wir anfangen, drüber zu diskutieren. Ich habe vorhin gesagt, der Beamer funktioniert nicht und habe keine Sprachreflexionen darüber angestellt. Wir könnten in eine Diskussion kommen, ob er funktioniert oder nicht funktioniert, und in einer solchen Diskussion müssten wir uns einmal darüber verständigen, was mit dem Satz der Beamer funktioniert zum Beispiel gemeint ist, weil das hat sich genau abgespielt. Jemand hat gesagt, nein, der kann nicht funktionieren, weil da ist kein Strom, und ich sage, nein, der muss funktionieren, weil da gibt es einen Strom, ne? Und an dieser Stelle wird schon deutlich, dass wir, wenn wir in eine solche Diskussion reingehen, in der es um Aussagen über bestimmte Zustände in der Welt geht, müssen wir operieren mit dieser Art von, auch unter anderem mit dieser Art von schwebenden Gebrauch von Sprachausdrücken, in denen Sprachausdrücke nicht einfach rüberkommen, sondern Sprachausdrücke quasi suspendiert werden im Hinblick auf ihren Sinn. Was heißt es, dass der Beamer funktioniert? Und aus diesem Schwebezustand werden sie quasi durch einen zusätzlichen Sprachakt, nämlich es stimmt, es ist wahr, dass der Beamer funktioniert oder nicht funktioniert, wieder hineingestoßen, zurückgestoßen quasi in den Gebrauch. Also Wahrheit ist an dieser Stelle eine Qualifikation von Sprachausdrücken aus der Second-Level-Ebene, Second-Level-Betrachtung. Und der Sinn eines Theorems wie Wahrheit und Sein fallen zusammen, ist in diesem Verständnis, dass zugegebenerweise, also Sie werden es vielleicht ein bisschen ahnen können, das ist jetzt ein Verständnis, das sich schon etwas an Tarski orientiert. Der Sinn davon ist, dass diese Einheit von Wahrheit und Sein, um es einmal sozusagen vollmundig zu sagen, dass die etwas zu tun hat mit der Koinzidenz, mit dem Einklang von Sprachgebrauch und Reflexion über Sprachgebrauch, von Objektsprache und Metasprache. Und die aufregend philosophisch-traditionelle Perspektive besteht darin, dass Wahrheit in diesem erhabenen Sinn uns in die Lage versetzt, dass wir das, was wir sagen, ohne Bruch, ohne einen letztlich weitgehenden und sozusagen störend irritierenden Bruch mit dem verbinden können, was wir über das sagen, was wir sagen. Dass wir das, was wir sagen, vereinbaren können mit dem, was wir über unsere Aussagen sagen. Dass wir keinen Platz mehr drinnen haben, dass wir sozusagen keine Störungsmöglichkeit, dass die Störungsmöglichkeit, die darin besteht, dass zwischen dem, was wir sagen, wie es ist, und dem, was wir darüber sagen, dass wir etwas sagen, wie es ist, dass sich da eine Störung einstellen könnte, dass das nicht stattfinden soll, ist diese Abrundung im klassischen Sinn.